Letztes Mal aufgehört mit den Überlegungen, die es in der jüdischen Tradition gibt, um mit dem Kampf gegen Amalek fertig zu werden, das irgendwo moralisch zu rechtfertigen. Und wir hatten ja gesagt, wenn da noch Nachfragen kommen, lassen wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Kor hatte uns ja einen Text geschickt mit Überlegungen von Levinas allgemein zum Thema von Gewalt. Fand ich auch nochmal sehr spannend, wie weit da der Gewaltbegriff eigentlich gefasst wird. Das ja, ist dann schon etwas, was man sich bei jeder Handlung überlegen muss, denke ich. Ansonsten wird uns beim nächsten Mal kurz nochmal Amalek am Rande auftauchen, nach einer Vernichtung, die Saul aus eigenem Antrieb, nämlich an den Priestern von Nob, vornimmt. Da wird nochmal ein Vergleich aus der talmudischen Literatur dazu kommen. Aber ansonsten lernen wir in unserer heutigen Lektüre David kennen. Gott hatte ja Samuel beauftragt, einen neuen König zu salben. Und zunächst mal scheint Samuel nicht besonders begeistert zu sein. Und sei es nur, weil er Angst hat, dass Saul ihn verfolgen wird oder weil er vielleicht auch gar keinen neuen König will. Denn wir wissen ja, dass er nicht so begeistert von der Sache an sich ist und wird jetzt aber doch von Gott gedrängt, nach Bethlehem zu Ishai zu gehen, der offensichtlich ein ehrenwerter Mann ist und einer dessen Söhne, Gott sagt Samuel nicht, welcher ist erwählt worden, um König zu werden. Und dann tarnt Samuel das, indem er sagt, dass er zu einem Opfer nach Bethlehem kommt und lässt sich einen nach dem anderen die Söhne Ischais vorstellen. Und denkt schon bei dem Ältesten, nach dessen gutem Aussehen, dass er doch sicher der Erwählte ist. Und da sagt ihm Gott, schau nicht auf sein Aussehen. Und das steht in gewissem Gegensatz natürlich zu dem, was wir bei der Erwählung Sauls gesehen haben, der ja beschrieben wurde als jemand, der besonders groß und gut aussehend ist. Also offensichtlich sollen jetzt andere Kriterien kommen. Und es ergibt sich dann auch, dass keiner der Söhne, die Ishai führt, der geeignete ist. Und dann fragt Samuel extra nochmal, ob er nicht noch weitere Söhne hätte. Und dann ist da eben noch der Kleine, der die Herden hütet, der geholt wird. Und da sagt dann Gott Samuel, dass er es ist. Und in dem Moment, wo er dann David salbt, heißt es auch, dass der Geist von Saul weicht. Das ist etwas, was wir bei keinem späteren Königen mehr hören. Das gibt es wirklich nur bei Saul und David, dass mit der Salbung des Königs wirklich ihnen ein besonderer Geist gegeben wird, den man eben auch verlieren kann, wie man bei Saul sieht. Psychologisch gesehen würde man wahrscheinlich sagen, dass Saul von jetzt an in Depression sozusagen ist, von Fantasien, Verfolgungsfantasien auch geplagt wird. Und dann kommt eben jemand auf die Idee von seinen Leuten zu sagen, wir haben gehört von dem Sohn des Ishai in Bethlehem, dass er gut spielen kann und mit seinem Harfenspiel vielleicht den Geist des Königs beruhigen kann. Auch denke ich auch so ein frühes Zeugnis für Musiktherapie, wie heilend Musik wirken kann, wird da auch noch mal deutlich. Und so kommt David also an den Hof Sauls und bringt ihm zunächst Erleichterung. Und dann haben wir mit einem gewissen Bruch auch in der Geschichte, wo manche moderne Ausleger sagen würden, hier sind offensichtlich unterschiedliche Traditionen verbunden, dass David nochmal nach Hause geht und in Kapitel 17 kommt dann die berühmte Geschichte mit Goliath, der eben als der große, starke Feldherr der Philister mit beeindruckender Rüstung vorschlägt, doch anstatt einen Krieg aller gegen alle zu führen, einen Zweikampf zu führen. Und je nachdem, wer gewinnen wird, der wird eben der Herrscher über das andere Volk sein. Und alle haben Angst, sich mit Goliath zu messen. Und Ishai hat schon seine älteren Söhne in die Schlacht geschickt, die im Übrigen jetzt ein Stück südlicher als die übrigen Schlachten, ein Stück südlicher von Bethlehem stattfindet. Und er schickt David los, seinen Brüdern was zu essen zu bringen. Und David interessiert sich aber auch für die Schlacht und für das Angebot Goliaths und ist offensichtlich auch von dem Angebot, als Preis für den Sieg über Goliath, die Tochter des Königs zu bekommen, recht angezogen. Während sein ältester Bruder ihn ausschimpft, wieso er sich für den Krieg interessiert und er hätte sozusagen böswillig auch die Herden verlassen. Also offensichtlich ist da eine Spannung zwischen den Brüdern da. Und David schlägt dann aber wirklich vor, den Zweikampf gegen Goliath zu unternehmen. Und dieser offensichtlich ja recht kleine, junge Mann wirkt nicht unbedingt, und der auch keine Kriegsausbildung hat, offensichtlich wirkt zunächst mal nicht wie jemand, der passend ist. Aber er sagt eben, dass er gerade als Hirte ja schon gelernt hat, wilde Tiere zu vertreiben und zu töten, und er von daher Kampferfahrung hat. Und Saul gibt ihm zunächst seine Rüstung, mit der David aber nicht klarkommt. Und er sagt auch, dass es letztlich eben nicht die Waffen, sondern die Kraft Gottes sein wird, mit der er Goliath besiegen wird. Und im Kampf kommt das dann dadurch zum Ausdruck, dass er diesen gepanzerten, gut bewaffneten Mann eben mit einem Stein, der seine Stirn trifft, tötet. Und es wird dann natürlich anachronistisch gesagt, dass er den abgeschlagenen Kopf Goliaths nach Jerusalem bringt, was natürlich bisher noch gar nicht im Blick war. Aber das bringt sozusagen die spätere Wichtigkeit Jerusalems für David zum Ausdruck. Und daraufhin fängt David eigentlich an, als Kämpfer für Saul tätig zu sein. Und wir hören auch schon, dass sich Davids Sohn Jonathan in David verliebt. Er liebt ihn wie seine Seele, heißt es. Erst moderne Ausleger, wobei ich jetzt allerdings jetzt keinen jüdischen gefunden habe dafür, haben es gewagt zu fragen, ob da eine homosexuelle Liebe hinterstehen kann. Aber sozusagen die traditionelle Auslegung geht mehr in die Richtung, dass es eben eine Liebe war, die an nichts gebunden war. Denn sie ist ja letztlich etwas, was Jonathan in Konflikt mit seinem Vater und letztlich auch in den Tod bringen wird. Und auch Michal, die jüngere der beiden Töchter Sauls, verliebt sich in David und alle eigentlich, außer Saul. Das ist das Problem eben. Und Sauls Eifersucht beginnt damit, dass als er aus der Schlacht zurückkommt, man ihm singt, Saul hat Tausende geschlagen und David Abertausende. Und das ist offensichtlich mehr, als Saul vertragen kann. Und er versucht dann zweimal seinen Speer auf David zu werfen. Und vielleicht auch gerade, dass der Speer David verfehlt, zeigt Saul, dass offensichtlich David von Gott geschützt ist, was die Sache natürlich noch schlimmer macht für ihn. Und Jonathan versucht dazwischen immer zu vermitteln, mit seinem Vater nochmal zu reden, oder sagt David, nein, natürlich wird mein Vater dich nicht töten, denn du hast doch so viel für uns getan. Und die beiden treffen sich auch nochmal heimlich. Jonathan schlägt David vor, dass er zum Mahl zu Ehren des Neumondtages nicht kommt, und dann mal abzuwarten, wie der König reagieren wird, wenn David nicht da ist. Und das wiederholt sich zweimal. Da erfahren wir nebenbei sozusagen, dass es offensichtlich schon in den biblischen Zeiten zumindest für einige Monate die Tradition von zwei Neumondstagen gab, die wir ja heute auch bei jedem zweiten hebräischen Monat haben. Und darum ist dieser Text dann auch immer die Prophetenlesung an einem Schabbat, der auf den Tag vor dem Neumond fällt. Und Jonathan ist es eben auch ganz wichtig, einen Bund mit David zu schließen, vielleicht auch so ein bisschen, um wenigstens sich und seine Nachkommen zu sichern. Und er hat auch schon am Anfang David seinen Mantel gegeben, um zum Ausdruck zu bringen, dass er seine Herrschaft anerkennt. Und unsere heutigen Kapitel enden dann eigentlich damit, dass sich, nachdem sich eben herausgestellt hat, dass Saul wirklich David töten will, Jonathan und David trennen und dann die längere Fluchtgeschichte Davids beginnt. Herr Müller, Sie haben sich gemeldet.
Ja.
Jetzt ist sie stumm geschaltet. Am Anfang war es in Ordnung.
Saul ist ja von Samuel auf Geheiß Gottes gesalbt worden. Und jetzt ist er ja fallen gelassen worden. Das heißt also, hat Hashem sich geirrt?
Es heißt ja, dass es Gott leid getan hat, dass er
Ja, gut,
Saul gesalbt hat,
das ist so
dass, weil
ähnlich.
eben Saul nicht den Krieg gegen Amalek geführt hat. Und das ist natürlich eine Frage, sozusagen, hätte Gott das nicht von vornherein wissen können, dass das passiert?
Weil wir haben ja öfter den Ausdruck hier, es reute Gott, ja.
Ja,
Es
genau.
geht ja in die gleiche Richtung.
Ja, und das ist auch wie bei der Sintflut, wo
Ja.
das kommt, dass es Gott reut, den Menschen gemacht zu haben. Da ist natürlich viel darüber auch in jüdischer Philosophie diskutiert worden, dass man einerseits natürlich sagen will, Gott weiß, was im Voraus geschehen wird. Andererseits gibt es den freien Willen des Menschen. Und wie bleibt der freie Wille erhalten, wenn Gott ja schon im Voraus weiß, dass das geht? Also ich glaube, niemandem ist gelungen, diesen Widerspruch wirklich aufzulösen. Es bleibt etwas, was einfach hochkompliziert ist bei unseren Gottesvorstellungen. Aber vielleicht hatte die Bibel selber das noch gar nicht so problematisch gesehen, und sondern konnte sich ja vorstellen, dass Gott Experimente macht und die manchmal auch nicht klappen. Und erst spätere Philosophien damit ein Problem hatten, auch das wäre möglich. Gut, ja, was ich diesmal habe, ist zum einen zwei Texte aus einem Buch von Jaja Sakowitsch, das er über David geschrieben hat. Wir hatten ja schon öfter mal Texte von Sakowitsch, Professor Emeritus für Bibel von der Hebräischen Universität Jerusalem, einer der wenigen Bibelprofessoren an der Hebräischen Universität, die nicht orthodox sind. Er liest die Bibel also wirklich als Literatur, aber kommt da auch immer wieder zu ganz spannenden Ergebnissen. Und nachher noch einen Text von Jochi Brandes, die wir auch gelegentlich schon mal hatten, über Davids Frau und die Tochter Sauls, Michal. Die erste Frage, die Sakowitsch stellt, ist zu etwas, was nicht im Text steht. Und dass er zu dieser Frage kommt, hängt wohl auch daran, dass er eben die Geschichte Davids mit anderen Geschichten von wichtigen Personen in der Bibel vergleicht und da auffällt, dass wir im Gegensatz zu Mose zum Beispiel oder im Richterbuch hatten wir es bei Schimschon gesehen, von diesem wichtigen Mann keine Geburtsgeschichte haben. Also eigentlich würde es sich ja gehören sozusagen, dass er auf wunderbare Weise irgendwo geboren ist, und davon hören wir gar nichts. Und mit dieser Frage setzt sich also Jaja Sakowitsch auseinander erstmal. David wird dem Leser zum ersten Mal im Buch Samuel vorgestellt als der Ewige von Saul, dem ersten König Israels, enttäuscht ist und seinen Propheten Samuel sendet, einen neuen König zu salben. Fülle dein Horn mit Öl, geh, und ich sende dich zu Ishai, dem Bethlehemiten, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ersehen. Es überrascht, dass der Erzähler sich nicht die Mühe macht, Genaueres über die Familie und ihre Herkunft zu sagen. Das Vorlegen einer Generationenkette bezeugt, dass der Mann, um den es geht, aus einer bekannten und angesehenen Familie kommt. Kann man auf einen Grund hinweisen, der erklären kann, warum David keinen Stammbaum hat? Man könnte einfach sagen, dass seine Geburtsgeschichte den Verlauf der Handlung stören würde. Da die Ereignisse im Leben Davids, wenigstens zu Beginn, mit der Geschichte seines Herrn Saul verflochten sind, wäre es künstlich, an irgendeinem Punkt den Blick von Saul abzulenken und die Geburt eines Kindes in Bethlehem zu betrachten. Mehr noch, der Erzähler, Redaktor des Buches Samuel, will David nicht vorstellen, solange das Maß von Sauls Sünde nicht voll ist und der Ewige ihn verwirft. Entsprechend der Worte des Propheten Samuel zu Saul: Der Ewige hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und es deinem Nächsten, der besser ist als du, gegeben. Erst als den Ewigen die Erhebung Sauls zum König über Israel reut, macht es Sinn, David dem Leser vorzustellen. Auch wenn dieser Grund ein gewisses Gewicht hat, scheint es, dass es einen schwerwiegenderen Grund gibt. Wir haben oben darauf hingewiesen, dass die Geschichte von der Geburt Moses sich von den übrigen Geburtsgeschichten in der Bibel unterscheidet. Ihr fehlt das Element des Wunders, und dies, um den Schwerpunkt auf das Erwachsenenalter der Person zu verlegen. So scheint es auch bei David zu sein. Die Erzählungen von seiner Jugend stellen ihn als eine Art männliches Aschenputtel dar. Er wird an den Hof des Königs und auf das Schlachtfeld nicht wegen seiner angesehenen Herkunft kommen, auch nicht wegen der Wahl Gottes noch vor seiner Geburt. Seine Fähigkeiten sind es, die das Licht der Scheinwerfer auf ihn ziehen werden. Und Gottes Gunst. Der literarische Typ des Aschenputtels, der sowohl in Kapitel 16 als auch in Kapitel 17 erscheint, geht nicht mit einer wunderbaren Geburtserzählung zusammen. Vielleicht gibt es aber irgendeinen Hinweis auf den Charakter der Geburtsgeschichte in dem oben erwähnten Vers, der dem Leser den Vater Davids vorstellt. Und David, der Sohn dieses Ephratiters aus Bethlehem in Juda, sein Name war Ishai. Er hatte 8 Söhne und der Mann war in den Tagen Sauls alt, in die Jahre gekommen. Hier wird betont, dass Ishai David seinem jüngsten Sohn ein alter Vater war. Und das Element des Alters des Vaters erscheint sowohl in der Geschichte von der Geburt Isaaks dem Abraham, als auch in einer anderen Erzählung von der wunderbaren Heimsuchung einer kinderlosen Frau, der Erzählung von der Schunammiterin, der der Prophet Elisha die Geburt eines Sohnes verheißt, in 2 Könige 4. Will die Erwähnung des Alters Ishais, Davids Vaters, darauf hinweisen, dass David der Sohn einer kinderlosen Frau war? Wenn ja, dann hatte Ishai 2 Frauen, die Mutter seiner übrigen Söhne und die Mutter des jungen David. Diese Möglichkeit kann sich auf einige Erzählungen von der Heimsuchung kinderloser Frauen in der Bibel stützen. Abraham zeugte zunächst einen Nachkommen mit Hagar, bevor Sarah heimgesucht wurde. Jakob zeugte viele Söhne mit Lea, bevor Rachel ihm Josef gebar. Und Elkanah sah Söhne von Pnina, bevor Hannah Samuel gebar. Die Möglichkeit, dass die frühe Tradition von David erzählte, dass seine Mutter nicht die Mutter der übrigen Söhne Ishais war, passt zu der Gestaltung der Spannung zwischen David und seinen Brüdern. Eine Spannung, die deutlich wird, als David vor dem Krieg mit Goliath zum Schlachtfeld kommt und in den Worten seines ältesten Bruders Eliab ihren Ausdruck findet. Warum bist du hinabgekommen und wofür hast du das wenige Vieh in der Wüste im Stich gelassen? Ich kenne deine bösen Absichten und die Schlechtigkeit deines Herzens. Denn du bist hinabgekommen, um den Krieg zu sehen. Die Erzählung von Davids Geburt, die nicht genau unsere Erwartungen von einer Erzählung über die wunderbare Heimsuchung einer geliebten, kinderlosen Frau erfüllt, findet sich in der Literatur unserer Weisen seligen Angedenkens in einer späten, mittelalterlichen Sammlung von Midrasch-Traditionen zum Buch der Psalmen. Die Tatsache, dass die Erzählung erst seit einer so späten Zeit an die Oberfläche tritt, muss nichts über ihre Entstehungszeit sagen. Die Sammlung übernimmt Traditionen aus einer Midrasch-Quelle, die ihr voranging und verloren gegangen ist. Mehr noch, es ist tatsächlich möglich, dass die Midrasch-Tradition die verschlungene Fortführung einer alten Tradition, die bis in die Zeit der Bibel zurückgeht, ist. Oder der Ausdruck der Auseinandersetzung mit einer solchen alten Tradition. Und so erscheint die Erzählung in der Sammlung. Einer sagte, David war der Sohn einer geliebten Frau, und einer sagte, er war der Sohn einer gehassten Frau. Das bezieht sich auf die Verse in Deuteronomium 21, wo es ja heißt, dass ein Mann, der eine geliebte und eine gehasste Frau hat, nicht den erstgeborenen Sohn der geliebten Frau dem erstgeborenen der gehassten vorziehen darf. Und natürlich erweckt es auch die Erinnerung an Rachel und Lea, wo er auch zwar nicht Jakob selber sagt, dass er Lea hasst, aber Lea sich gehasst fühlt, während Jakob Rachel liebt. Er, Ishai, hatte 6 erwachsene Söhne und trennte sich von seiner Frau 3 Jahre lang. Nach 3 Jahren hatte er eine schöne Magd und begehrte sie. Er sagte zu ihr, meine Tochter, bereite dich für heute Nacht. Die Magd ging zu ihrer Herrin und sagte, rette dich selbst und meine Seele und meinen Herrn vor der Hölle. Diese sagte, was soll das bedeuten? Sie erzählte ihr alles. Da sagte sie, meine Tochter, was kann ich tun, da es heute 3 Jahre sind, dass er mich nicht angerührt hat? Sie sagte zu ihr, Ich gebe dir einen Rat. Geh und bereite dich. Auch ich werde es tun. Und am Abend, wenn er sagen wird, schließ die Tür, gehst du hinein und ich gehe hinaus. Und so tat sie es. Am Abend stand die Magd da und löschte das Licht, ging hin, die Tür zu schließen. Da trat ihre Herrin ein und sie ging hinaus. Er war mit ihr die ganze Nacht und sie wurde mit David schwanger. Und aufgrund seiner Liebe zu dieser Magd war David rötlich im Gegensatz zu seinen Brüdern. Nach 9 Monaten wollten ihre Söhne sie und ihren Sohn David töten. Da Ishai sah, dass David rötlich war, sagte er zu ihnen, lasst ihn, und er wird uns Knecht und Hirte des Viehs sein. Und die Sache blieb verborgen bis zum 28. Jahr. Als der Heilige gepriesen sei, er zu Samuel sagte, geh und ich sende dich zu Ishai, dem Bethlehemiten, sagte Ishai zu ihm, es ist noch der Kleine übrig, siehe, er hütet das Vieh. Da sagte er zu ihm, schicke und lass ihn holen. Als er kam, begann das Öl aufzusteigen und herauszufließen. Und der Heilige gepriesen sei, er sagte zu Samuel, salbe ihn, denn er ist es. In dieser Stunde sagte seine Mutter, also zitiert Psalm 118, der Stein, den die Bauleute, Habonim, verworfen haben, wurde zum Eckstein. Und das wird jetzt eben nach den Konsonanten geändert. Habanim, die Söhne, steht geschrieben. Die Tradition, wie sie vorliegt, setzt sich möglicherweise mit einer alten Tradition auseinander, nach der David der Sohn einer anderen, kinderlosen Frau von unvornehmer Herkunft war, einer Magd, die Ishai begehrte. Zu einem Vater, der intime Beziehungen mit einer unvornehmen Frau hat und der Spannung, die zwischen ihrem Sohn und den übrigen Söhnen des Mannes entsteht, siehe die Erzählung vom Richter Jiftach in Richter 11. Und wieder ist es schließlich Jiftach, der Sohn, der von seinen Brüdern abgelehnt wird, die ihn vertreiben und ihm sagen, du wirst kein Erbteil im Haus unseres Vaters haben, denn du bist der Sohn einer anderen Frau, der zum Anführer und Retter wird. Die Möglichkeit, dass die Midrasch-Tradition sich mit einer anderen Behauptung, die einen Schatten auf Davids Herkunft warf, auseinandersetzte, ist nicht auszuschließen. Dass seine Mutter verdächtigt wurde, von einem anderen Mann schwanger geworden zu sein. Ein solcher Verdacht entstand gegenüber der Mutter dessen, der im Christentum als Nachkomme Davids gilt, Jesus. Die Geburt Jesu des Messias war so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Und noch bevor er zu ihr gekommen war, fand sie sich schwanger vom Heiligen Geist. Josef, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht bloßstellen. Und beschloss in seinem Herzen, sie im Verborgenen fortzuschicken. Daran dachte er, und siehe, da erschien ihm im Traum der Engel des Ewigen und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu holen, denn was in ihr entsteht, ist vom Heiligen Geist. Ja, soweit die Überlegungen von Sakowitsch und eben auch gestützt auf alte Midrasch-Traditionen, wie die Geburt Davids vielleicht vonstatten gegangen sein kann. Ja, Nachfragen, Anmerkungen dazu. Herr Haller.
Ja, so ganz habe ich das noch nicht verstanden. Es ist ja so in dieser Geschichte, in dieser Überlieferung, dass ja, Ishai mit seiner eigentlichen Frau geschlafen hat und eben nicht mit der Magd. Ich verstehe das, was danach von dem Isakowitsch kommt, deswegen nicht so ganz.
Weil Isakowitsch die Möglichkeit erwägt, dass dieser Midrasch schon eine Reaktion darauf ist, dass entweder Ishai wirklich mit einer anderen Frau geschlafen hat oder die Mutter verdächtigt wurde, dass sie mit einer anderen Frau geschlafen hat. Weil die Geschichte klingt irgendwo merkwürdig, könnte man sagen. Und auch wenn man sie vergleicht mit der Geschichte von Jakob, Lea und Rachel, wo ja auch eine andere Frau untergeschoben wird, in dem Fall die Schwester, nicht? Auch so, das sind alles so Dinge, die zu der Überlegung führen können, dass hinter dem eben vielleicht noch was Älteres steht und man das schon als Reaktion lesen kann. Und grundsätzlich eben geht Sacovitz davon aus, dass wir in den Midrashim nicht immer, aber grundsätzlich Traditionen finden können, die mindestens so alt sind wie die Traditionen, die wir in der Bibel haben, aber die die Bibel aus irgendeinem Grund nicht haben wollte und sie nicht aufgenommen hat, aber diese Traditionen eben doch mündlich weitergelebt haben und irgendwann, vielleicht auch viel später, dann doch auch mal aufgeschrieben worden sind. Also es ist trotz aller Versuche, Dinge aus dem Kanon herauszuholen, nicht immer gelungen ist und man auch auf diese Weise gerade Midrashim lesen kann, nicht notwendigerweise als eine spätere Weiterentwicklung von biblischen Traditionen, sondern als genauso alte Traditionen, die mit denen man halt Schwierigkeiten hatte und die man nicht in der Bibel haben wollte. Brigitte.
Ja, es gibt in dieser Erzählung des Midrasch noch irgendwie für mich jedenfalls eine Unlogik. Sie legt zwar nahe, dass er doch mit seiner eigenen Frau geschlafen hat, dann heißt es aber im nächsten Satz, im nächsten Halbsatz, und aufgrund seiner Liebe zu dieser Magd war David rötlich im Gegensatz zu seinen Brüdern, was ja physiologisch jetzt keinen Sinn macht.
Ja, Sakovic
Geist.
geht an dem Teil, den ich aufgrund der Menge gestrichen habe, drauf ein. Also der Vater, also Ishai, denkt ja, er schläft mit seiner Magd. Und dass das so eine Art, könnte man vielleicht sagen, magische Vorstellung ist, dass ein Kind auch nach der Frau geraten kann, in deren Arme man sich träumt, auch wenn man eigentlich mit der eigenen Ehefrau im Bett liegt, sozusagen.
Okay, danke.
Im Übrigen kann man sich auch streiten, ob dieses Rötlichsein Davids, was ja auch die Bibel selber schreibt, ob das etwas Positives oder Negatives ist. Denn das Rötlichsein wird ja auch von Esau berichtet, der ja als der Gegenspieler Jakobs da ist und nicht so gut wegkommt schließlich und endlich. Also das könnte vielleicht auch ein Hinweis darauf sein, dass dieser Junge erstmal koscher gemacht werden soll, weil er diese verdächtigen roten Haare hat. Herr Müller.
Ja, ich möchte hier mal auf die Legenden zur Geburt von Abraham hinweisen. Weil wir hatten ja bei Abraham diesen sogenannten Kindermord, den wir ja dreimal haben. Und der ist auch nicht kanonisiert worden. Ich weiß aber nicht warum. Weil das wäre doch wirklich eine Erzählung, also eine Erwähnung wert. Mehr als hier, ob der mit einer Frau, die nicht seine angeheiratete Frau ist, geschlafen hat. Das war doch zu der Zeit relativ unwichtig. Ja.
Was Sie
Er
da am Schluss sagen,
hätte ihr auch können einen Scheidebrief machen zu dem
hätte er
Ausspruch,
gar nicht mal
verhasste
gemusst,
Frau.
denn nach der Bibel darf er ja zwei Frauen oder mehr haben. Also
Ja,
von daher
eben.
sieht man, dass der Midrasch offensichtlich schon in einer, man könnte sagen, etwas prüderen Welt lebt, dass eben die Magd sagt, wir sind alle in der Gefahr der Hölle, wenn er mit mir schläft. Offensichtlich sind das Traditionen, die eben auch vor dem Hintergrund sicher auch der europäischen monogamen Welt stehen, denn nach der Bibel sozusagen hätte Ishai sich das durchaus erlauben können, mit seiner Magd zu schlafen. Das ist eigentlich kein Problem, wie man es ja auch bei den Mägden von Rachel und Lea, die allerdings von ihren Herrinnen gegeben werden, sieht. Also das ist an und für sich für die Bibel kein ethisches Problem. Ja, so macht man.
Naja,
Ja,
mir
die
geht es.
Frage, warum andere Geburtsgeschichten nicht da sind, manchmal, und das kenne ich von Interpretationen, die Legenden um die Geburt des Mose betreffen, wo es ja auch Midrashim gibt, dass im Moment, wo Mose geboren wurde, das ganze Haus hell wurde. Da gibt es durchaus auch die Interpretation zu sagen, man will die menschlichen Figuren nicht zu wunderbar darstellen, um das wunderbare Wirken Gottes größer darzustellen. Und auch das kann unter Umständen ein Grund sein. Aber ja, man muss sowieso jeden Fall spezifisch sehen und Vielleicht kann man auch immer nicht immer genau sagen, warum denn gerade eine Tradition nicht passte.
Ja, das ist aber ein Kind wie nochmal Abraham, dass das eben die Ursache ist für einen Kindermord, der ja hinterher, also nach Abrahams Geburt, sowohl bei Moses als auch bei Jesus ja sehr hochgeschrieben wird.
Also ich muss
Und
sagen,
das.
diese Midrasch-Tradition von Abraham kenne ich gar nicht. Also offensichtlich ist die wirklich sehr weit zurückgedrückt worden. Und kommt dann eben deutlich wieder bei Matthäus eben zum Ausdruck. Und natürlich, da die Tora kanonisiert war, bevor die Evangelien geschrieben sind, können wir nicht mit dem Argument kommen, dass man das rausnehmen wollte, weil es in den Evangelien steht. Das könnte man bei an, ne, kann man eigentlich bei gar keinen biblischen Texten mehr machen. Soweit stand der Kanon eigentlich schon zu der Zeit fest. Also ja, würde ich auch erstmal ein Fragezeichen vorläufig lassen. Frau Dankowski.
Ja, erstmal eine Vorbemerkung vor meiner eigentlichen Frage. Kann mir ja nicht verkneifen, mich doch noch ein weiteres Mal darüber zu wundern, über die Wahrnehmung, sage ich mal, verschiedener biblischer Männergestalten, die noch nicht mal wissen, mit wem sie da eigentlich intim werden. Das mal nur grundsätzlich. Aber ich frage nochmal nach der Bedeutung dieser, ich sage jetzt mal, Spekulationen in der Midrasch-Literatur über Dinge, die eben nicht benannt werden. Mich erinnert das eher auch so ein bisschen an das, was wir aus der, nochmal, Genese oder fortlaufenden Geschichte des Neuen Testamentes kennen. Also, dass Dinge entstehen in dem Versuch und dem Wunsch und dem Bedürfnis, Lücken zu schließen. Also, wenn man sich mal so ein Markus-Evangelium ansieht, mit überhaupt keinem Interesse an Geburt, Kindheit und sonst etwas von Jesus, ganz fokussiert, sage ich mal, auf das, worauf es ankommt. Und dann entsteht ein bisschen mehr und irgendwo kann man am Ende sagen, diese zig Evangelien, die da sonst wie auch noch wie entstanden sind im Laufe der Zeit, da hat es dann irgendwann eine, Gott sei Dank, auch strenge Trennungslinie gegeben der Kanonisierung und man hat das alles andere dann ja, in dem Bereich, sage ich mal, der Blütenträume auch verwiesen oder kann man auch interessant finden, sich auch damit zu beschäftigen. Aber eben auch diese Tendenz, sage ich mal, zum Beispiel Jesus in seiner Kindheit schon als Wunderknaben darzustellen, der irgendwelche Vögelchen formt aus Lehm und die fliegen dann und lauter so Geschichtchen. Manches ist auch ganz schwierig, davon mal abgesehen. Also von daher, wie gesagt, nochmal die Frage. Welches Gewicht haben solche Midrasch-Traditionen dann im Blick auf das, was da ergänzt wird?
Also ich denke, was Sie gerade benannt haben, Lücken zu füllen, ist mit Sicherheit eben auch eine der wichtigen Aufgaben, die sich ein Midrasch stellt. Also es ist nicht nur so wie diese Linie, die hier Sakowitsch gerade bringt, dass das alte Traditionen sind, die später verworfen wurden, sondern es gibt mit Sicherheit auch Midraschim, die aufgrund eines festen biblischen Textes entstanden sind, wo man sich Fragen gestellt hat, da sind uns Sachen nicht klar und wir entwickeln das weiter. Also das würde auch Sakowitsch nicht bestreiten. Also auch die Möglichkeit gibt es natürlich. Welche Bedeutung diese Traditionen haben, ist eigentlich unterschiedlich. Es gibt Midraschim, die wirklich berühmt geworden sind, die jeder kennt, der so ein bisschen mit der Bibel aufgewachsen ist und die fast das gleiche Gewicht wie die Tradition in der Bibel selber haben. Und es gibt Midraschim, die weniger bekannt sind. Wie auch, ich muss auch sagen, auch diesen Midrasch von Davids Geburt habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Das ist, glaube ich, nicht was, was jetzt wirklich sehr weit bekannt ist, was auch in einem späten, weniger bekannten Midrasch-Sammlungen sich befindet. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Glücksfall oder vielleicht eben auch Midraschim, die ansprechen oder die nicht ansprechen. Was eben wirklich an Bedeutung gelangt. Und wir haben ja hier, solange wir Geschichten haben, keine halachischen Probleme. Bei halachischen Midraschim, da stellt sich irgendwann die Frage, was ist denn nun das Richtige, was man tun muss? Und da braucht man dann irgendwann eine Entscheidung. Aber sozusagen bei der Interpretation von biblischen Gestalten. Kann es natürlich auch Gegenmidraschim geben, kann es manchmal Streitigkeiten geben, auch manchmal jemand sagen, es geht doch überhaupt nicht. Und natürlich ist man nicht verpflichtet, die Midraschim zu akzeptieren, aber es ist eigentlich ein sehr offenes Genre, in dem so gut wie alles erlaubt ist. Und eben auch jeder, der Midraschim liest, sich auch entscheiden kann, ob er denn nun den Midrasch akzeptiert oder meint, das passt nun gar nicht und ihn lieber beiseite legt.
Okay.
Und zu den Männern, die offensichtlich nicht mal merken, mit wem sie schlafen. Ich hoffe, dass nachher der Text zu Michal uns ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen in die Welt der Frauen als Ausgleich gibt. Frau Fricke.
Ja, wie stelle ich mir vor, dass die Menschen damals gebildet waren? Wer konnte die Tora lesen und schreiben? Nur Rabbiner? Und so dass, wenn man zwischendurch erzählte, die Menschen das wie eine Erzählung, wie ein Märchen mit Ausschmückungen oder Erklärungen weitergegeben haben. Also, dass man dazu dann keinen Rabbi brauchte oder keinen Lehrer brauchte, um die Geschichte im Bewusstsein zu halten. Kann ich mir das so vorstellen oder ist das falsch?
Also, dass man nicht notwendigerweise einen Rabbi oder einen Lehrer braucht, denke ich, kann man schon sagen. Andererseits können wir uns sicherlich vorstellen, dass jeder eine Torahrolle zu Hause hatte. Einfach so weit war Schreiben und Papierverbrauch auch noch nicht verbreitet. Also, dass das jeder nachlesen konnte, können wir wahrscheinlich nicht sicher sagen. Aber spätestens zur Zeit Jesu, wie es ja auch sozusagen nebenbei in den Evangelien bezeugt ist, wurde die Tora ja in der Synagoge gelesen. Also das, und man kann wohl auch davon ausgehen, dass in den einzelnen Orten mindestens die Männer, aber sicher auch mindestens teilweise die Frauen in die Synagoge gegangen sind und die Tora gehört haben. Und wir hatten ja auch schon mal Beispiele von den aramäischen Tora-Übersetzungen, die eben auch jeweils Vers für Vers nach jedem Vers der Tora gelesen wurden, weil eben schon kaum noch jemand Hebräisch verstanden hat und man darum den Text ins Aramäische übersetzt hat. Und das waren keineswegs alles wörtliche Übersetzungen. Das waren zum Teil ausschmückende Übersetzungen, die fast schon Midrasch-Charakter haben. Und da kann dann auch gerade jemandem, der kein Hebräisch konnte, durchaus nicht so klar sein, was denn nun wörtlich in der Tora steht und was die Legenden drumherum sind. Und sicher hat man auch die Midrashim erzählt. Und ich würde auch so sagen, wie auch heute, denke ich, manchmal Eltern ihren Kindern die biblischen Gestalten nahebringen. Zumindest bei kleineren Kindern werden sich die Eltern nicht immer die Mühe machen zu sagen, so steht es in der Bibel und das steht es im Midrash, sondern einfach die Dinge erzählen und
ja,
nicht unbedingt so genau mitbekommt, was denn nun Schrifttext ist und was dazugehört. Und von daher kann man sich sicher in der mündlichen Überlieferung, die ja vielleicht eben abends, wenn man beisammen saß oder wie auch immer, bei welchen Gelegenheiten, dass da eine Menge an Traditionen auch wirklich weitergegeben wird. Das ist vielleicht auch gerade dann der Koran ein gutes Zeugnis, weil viele biblischen Traditionen, die der Koran bringt, eben neben den biblischen Erzählungen auch viele Elemente hat, die sich nur in den Midrashim finden. Und man auch da davon ausgehen muss, dass es eben kein fertiger Bibeltext, sondern biblische Traditionen und Midrash-Traditionen waren, die auch auf der arabischen Halbinsel bekannt waren und auf diese Weise die Erzählungen im Koran, die sich auch damit auseinandersetzen, zustande kommen. Also von daher auch ein Prozess, der sich über Jahrhunderte weiter fortgesetzt hat.
Ja, zu dem Rot war mir auch noch was eingefallen. Also mir ist tatsächlich die rote Kuh eingefallen, die ja heilig ist oder das Wasser herstellt. Also da habe ich ja einen Bezug, habe ich noch dran gedacht. Und Rot war ja auch eine ganz wichtige Farbe eigentlich im Purpur. Roten Streifen war es eigentlich nur dem Kaiser erlaubt, bei den Römern ein rotes Gewand zu tragen, niemandem sonst. Sonst ging man Gefahr, einen Kopf kürzer gemacht zu werden oder was auch immer. Und ja, das denke ich, das ist doch die Ausnahmestellung. Für uns heute droht ja eine Signalwirkung, wenn ich das sehe. Und das wäre ja auch vielleicht dann doch wichtig, dass man ihn schon kennzeichnen will, den David, durch die andere
Ja, also
Hautfarbe.
etwas Besonderes mag sicher darin liegen, ob man das mit der roten Kuh vergleichen kann, ist eine interessante Frage. Oder vielleicht einfach, weil es sozusagen die Rasse von Kuh war, die man sich als besonders vornehm gedacht hat. Der Purpur ist sicher etwas, was farblich stimmt, aber in der Bibel ist es der Purpur ist eben ein eigenes Wort. Da wird nie das Wort Rot für genommen. Also da würde man die sprachliche Parallele nicht so direkt wahrnehmen. Obwohl natürlich diese Gedanken auch dahinter stehen. Frau Fichtbauer?
Ja, zur Ergänzung zu Rot oder Rotblond. Mir wurde als Kind erzählt, Jesus sei rotblond gewesen. Also ich
Das
weiß
könnte sich von
nicht,
David dann, weil ich glaube, es gibt auch nicht wenige Gemälde, die ihn so darstellen.
das kam. Ja,
Das,
ja. So, aber jetzt diese ja, Äußerlichkeiten bei der Erwählung. Also das letzte Mal hatten wir gehört, also Saul überragte alle anderen um Haupteslänge. Und Samuel sagte zum ganzen Volk: Habt ihr gesehen, wen der Herr erwählt hat? Keiner ist ihm gleich im ganzen Volk. Also der wird die körperliche Größe irgendwie als, ja, als Indiz dafür genommen, dass es der Richtige ist. Und jetzt bei David genau das Gegenteil. Ja, er muss ja auch klein sein, damit, ja, diese Schablone da ist, er ist klein, der Goliath ist groß, aber es ist also erstaunlich, weil es auch dann heißt, ja, er war schön. Und die körperliche Schönheit, Agilität, Schlankheit, ich weiß nicht was, das ist auch ein Zeichen für die Erwählung. Also das wundert mich eigentlich. Ja.
Es soll einerseits sicher ein Gegensatz zu Saul geschaffen werden, dass man beim zweiten Versuch mehr lernt, aufs Innere und nicht aufs Äußere zu gucken. Aber so ganz, wie Sie sagen, funktioniert es eben nicht. Wir werden gleich im nächsten Text von Sakowitsch sehen, wie er eben versucht zu zeigen, dass es eine innere Anlage bei David war, die sozusagen ihn würdig macht. Herr Müller.
Ja, also wenn ich mir das Leben von David ansehe, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das alles im Sinne Gottes war.
Das werden wir auch noch sehr gründlich sehen, dass auch die Bibel da eine Menge Kritik dran übt. Also in dem Sinne kann man auch gut vergleichen. Also wir werden es ja im weiteren Verlauf von 1 Samuel, noch mehr in 2 Samuel sehen, dass er wirklich viele problematische Dinge tut. Und wenn man es dann mit dem ersten Buch der Chronik vergleicht, wird man sehen, wie da so ein Reinwaschungsprozess beginnt. Aber die Samuel-Bücher sind sich durchaus bewusst, dass David alles andere als vollkommen ist. Aber dennoch eben, wir haben diesen Harfenspieler, der, was natürlich ja wohl als ein positives Bild gelten soll. Und Sakowitsch weist darauf hin, wie das eigentlich der Ursprung ist, wie dann auch in der späteren rabbinischen Tradition David, dem ja auch die Verfassung der Psalmen zugeschrieben wird. Also bei vielen Psalmen heißt es ausdrücklich, dass sie Davids Psalmen sind. Und in der Tradition wird ihm der gesamte Psalter zugeschrieben. Und wir auch zum Torah-Studierenden werden. Also von daher haben wir dann auch ein bisschen was von der Wirkungsgeschichte, wie eben auf Davids Harfenspiel zurückgeht. Dazu schreibt Sakowitsch: Die Erzählung von der Salbung Davids teilt uns mit, dass der Ewige ins Herz sieht und dass er über diesen Hirtenjungen etwas weiß, das ihn des Königtums würdig macht, auch wenn dies vor uns verborgen ist. Der Wunsch, in Herz und Nieren einzudringen, das wäre wieder die Aufgabe des Midrasch, diese Leerstelle zu füllen, kommt in einem Psalm zum Ausdruck, der in der Psalmenrolle, die in Höhle 11 von Qumran entdeckt wurde, erscheint. In Qumran sind ja ab 1947 die wichtigen Schrifttexte, also einerseits die ältesten Handschriften der Tora, die wir haben, und noch eine Menge an anderen Texten gefunden worden und eben auch Psalmen, die wir aus der Bibel nicht kennen. Das ist einer von denen, der aber ähnlich ist dem Psalm, der das Buch der Psalmen in der Septuaginta, in der griechischen Bibelübersetzung abschließt. Die Septuaginta hat nämlich einen Psalm mehr, 151 Psalmen. In diesem außergewöhnlichen Psalm, dessen hebräische Fassung, wie sie in Qumran gefunden wurde, wir hier vorliegen, spricht David in der ersten Person über seine Jugend und seine Erwählung zum König und füllt die erwähnte Leerstelle. Halleluja, Davids des Sohnes Ischais. Der Kleinste war ich von meinen Brüdern, der Jüngste von meines Vaters Söhnen. Er setzte mich als Hirten seines Viehs hin, als Herrscher über seine Böcke. Meine Hände machten ein Saiteninstrument, meine Finger eine Harfe. Ich gab dem Ewigen Ehre. Ich sagte bei mir, die Berge bezeugen ihn nicht, die Hügel sagen nichts. Mögen die Bäume meine Worte hinauftragen, das Vieh meine Taten. Denn wer wird sagen und wer wird sprechen und wer erzählen die Taten des Allherrn? Es sah Gott das alles, er hörte und lauschte, schickte seinen Propheten, mich zu salben, Samuel, mich groß zu machen. Meine Brüder gingen zu ihm hinaus, schön von Gestalt, schön von Aussehen, von hohem Wuchs, von schöner Statur. Und der ewige Gott erwählte sie nicht. Er schickte und nahm mich von der Herde, salbte mich mit dem heiligen Öl, setzte mich hin als Nagid für sein Volk und Herrscher über die Kinder seines Bundes. Der Psalm erklärt zunächst, wie und warum der kleine David zum Musiker wurde. David begann zu musizieren und machte sich auch selbst die Instrumente, auf denen er spielte, um seinen Gott zu preisen. Der kleine David ist von religiöser Erkenntnis durchdrungen. Er weiß, dass die Schöpfung, die Berge und Hügel den Ewigen nicht preist. Und daher ist diese Pflicht ihm auferlegt. Und siehe da, in dem Moment, in dem er beginnt zu preisen, trägt sowohl die Pflanzen als auch die Tierwelt, die Bäume und das Vieh seine Worte hinauf, verkündet seine Worte in der Höhe. Da Gott sieht, dass der junge David ihn, seinen Schöpfer, preist, wird ihm klar, dass dieser und kein anderer würdig ist, zum König über Israel gesalbt zu werden. Unsere weisen seligen Angedenkens, die David in ihrem Bild und in ihrer Gestalt als herausragenden Toraschüler sehen wollten, verzichteten trotzdem nicht auf seine Harfe. Aber da ein Toraschüler, noch weniger ein König, keine freie Zeit zum Spielen auf der Harfe hat, spielt die Harfe von selbst. Eine Harfe hing über Davids Bett, und wenn es Mitternacht wurde, kam ein nördlicher Wind, wehte in ihr und spielte auf ihr. Und sofort stand er auf und befasste sich mit der Tora bis zum Aufgang der Morgenröte, im Traktat Brachot im babylonischen Talmud. In der Vorstellung des Volkes ist der Eindruck von David als Musikant tief eingegraben. Auf dem Mosaik der Synagoge von Gaza von Anfang des 6. Jahrhunderts zum Beispiel ist der König David auf seinem Thron sitzen zu sehen, wie er auf der Harfe spielt und um ihn herum, als wäre er Orpheus, Tiere, die von seinem Musizieren verzaubert sind. In dieses Bild ist vielleicht auch die Vision des künftigen davidischen Königs eingegangen, des Sprosses aus dem Stamm Ischais in Jesaja 11, das Bild des kleinen Jungen, des Königs, der die Tiere hütet, die alle seine Herrschaft anerkennen und miteinander in Frieden und Ruhe leben. Es wohnt der Wolf mit dem Schaf, der Tiger lagert mit dem Ziegenbock. Ja, soweit ganz kurz zusammengefasst, wie die rabbinische Tradition eben sehr stark den Sänger und Psalmenbeter David aber übernommen hat, aber dann eben auch ihn zum Toraschüler macht, während vielleicht in der Volksfrömmigkeit, wie es uns das Mosaik aus der Synagoge von Gaza zeigt, schon noch der Gedanke wirklich des singenden Davids mit der Harfe hängen geblieben ist. Ja, sind dazu Fragen, Anmerkungen? Frau Fichtbauer?
Ja, also
Ich habe ein bisschen Anstoß genommen an Zeilen in diesem Psalm. Wer wird erzählen die Taten des Allherrn? Also, wir kennen das Lied, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und seine Hände Werk zeigt an das Firmament. Und wenn man an eine Erschaffung der Welt jetzt nicht im ganz engen Sinn, aber letztlich doch, dann, und wenn man zum Beispiel mal das erste Mal auf einem 3000er gestanden hat und drumherum schaut, dann ist es mir so ergangen, da wurde ich ganz fromm. Weil, also, das war wirklich seiner Hände Werk, zeigt an das Firmament und diese Schönheit um einen herum. Oder wenn ich denke, wenn Menschen ganz tief tauchen, was weiß ich, 4000, 3000 Meter hoch, und wenn man die Schönheit dieser kleinen Tiere und Pflanzen und alles sieht, dann fragt man sich schon, ja, was steckt dahinter? Und einfach zu sagen, nein, die Taten des Allherrn wird keiner erzählen, das muss ich jetzt machen, das finde ich also ein bisschen, hochmütig. Ja.
Also erstens mal natürlich, die Psalmen geben Empfindungen wieder, die nicht jedermanns Empfindungen sind. Das ist ähnlich wie bei dem Midrashim. Und es gibt eine Menge Psalmen, die tatsächlich auch das Lob der Schöpfung singen. Gerade die Psalmen, die ja auch gegen Ende des Psalmbuches sind, da ist es ja wirklich alles, die Berge und die Hügel preisen. Ja, also da ist schon vielleicht auch eine gewisse Spitze und Auseinandersetzung mit diesen anderen Texten da. Und es gibt auch durchaus moderne jüdische Philosophen, die sagen, dass es eben gerade die Betrachtung der Natur ist, die den Menschen zur Erkenntnis Gottes bringen kann. Selbst der Rationalist Maimonides, der schreibt, dass irgendwann, wenn man halt keine Kraft mehr zum Torah studieren hat, ist es immer noch gut, spazieren zu gehen, dann kann die Natur einen vielleicht sozusagen wieder zu Gott bringen. Also da kann man sicher eine Menge anderer Texte und Meinungen anführen. Und ja, vielleicht ist auch, wenn man, dieser Text ist ja sehr selbstbewusst. Er bringt ja auch zum Ausdruck, dass David sagt, mich hat Gott erwählt. Also dann in dem Sinne ist es vielleicht durchaus gar nicht mehr so verfehlt zu sagen, dass das auch hochmütig ist. Also literarisch klingt es irgendwo schön, aber die Aussage hat auch vielleicht eine gewisse Spitze, ja. Frau Dankowski.
Ja, meine Frage ging zunächst mal in eine ähnliche Richtung, zumal das ja dieses Problem, was Frau Fichtbauer gerade geschildert hat, ja nicht nur in dem Psalm vorkommt, sondern eben auch in der Erläuterung, die dann da steht. Und da sind mir so quasi an Sie anschließend auch die Psalmen aufgefallen, also 148 zum Beispiel, wo also nun alle Elemente der Schöpfung sozusagen aufgefordert werden, den Herrn zu preisen. Das setzt ja voraus, dass sie das auch können oder vielleicht sowieso schon immer tun. Und ja, wir jetzt umgekehrt natürlich mit dem richtigen Auge dafür auch die Spuren des Schöpfers in der Schöpfung entdecken können. Das mit Sicherheit. Also es hat mich jetzt amüsiert, sage ich mal, am Ende den David noch zum frommen Torah-Schüler zu machen. Also für mich war der eigentlich mal ständig im Krieg zunächst beschäftigt und musste ja, ich weiß nicht, wie viele Philister umbringen. Ein Aspekt, der mir jetzt nochmal so gekommen ist, also ich gehe ja immer mehr davon aus, dass also bestimmte Phänomene, die sich gewissermaßen historisch so darstellen, im Nachhinein eben ihre glaubensmäßige Interpretation auch erfahren. Und da wäre jetzt eine Frage für mich, also ich gehe einfach mal davon aus, dass man im Nachhinein, nach der großartigen Karriere von David, dann auch nochmal geschaut hat, wo kam der denn ursprünglich her und was hat sich da abgespielt in der Jugend und was macht seine Erwählung aus? Lange Rede, kurzer Sinn. Der hat nun 7 Brüder und Vater und wahrscheinlich auch eine Mutter, also nicht sogar 2, aber ich gehe jetzt mal von einer aus. Werden die eigentlich mal, abgesehen von dieser Tradition eben von Ishai, die ja immer mal wieder dann innerhalb des davidischen Königtums und der Verheißungen, die darauf ruhen. Aber werden diese Brüder eigentlich nochmal erwähnt? Gibt es irgendwo Anklänge daran, was mit dieser Sippe, mit dieser Familie quasi passiert ist?
Es gibt am Ende vom zweiten Samuel-Buch, da gibt es sozusagen eine Liste von den Helden Davids. Und wenn ich mich richtig erinnere, tauchen da auch noch mal einige der Brüder und Neffen Davids auf. Aber das ist sehr, sehr am Rand, muss man sagen. Da ist schon mehr die Söhne von Davids Schwester, die tauchen, sein Feldherr Joab, und die spielen eine viel größere Rolle als seine Brüder. Das ist schon irgendwo auch erstaunlich, dass die einfach irgendwo verloren gehen, auch bis auf diese einzelnen Notizen eben unter den Helden Davids.
Das ist ja, kann man sich ja auch wirklich sehr spannend vorstellen, wie da sozusagen auch verschiedene dynastische Ansprüche eigentlich gewirkt haben. Da gibt es eben natürlich die vielen Söhne Sauls und deren Ansprüche. Und dann gibt es einen, der dazukommt und nun quasi König wird und damit.
Ja, das wird eigentlich in die nächste Generation, in die Söhne Davids verlegt, die sich ja um seinen Thron streiten werden und die auch in einer sehr blutigen Auseinandersetzung. Also von daher bleibt das Thema nicht erspart, aber. Er scheint nicht zwischen David und seinen Brüdern, wobei das eben auch eine Geschichte ist, die sicher in vielem auch gestaltet ist in Parallele zu der Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Und wenn man das vergleicht, könnte man vielleicht auch sogar eine gewisse Kritik an David sehen, denn Josef weiß es ja sowohl zu herrschen, als sich auch mit seinen Brüdern zu versöhnen. Da hören wir von David gar nichts von. Und was Sie am Anfang sagten, dass David ja wirklich in der Bibel mehr als Krieger dargestellt wird, hier sieht man natürlich wirklich, wie die Rabbinen versucht haben, David für ihre Interessen, könnte man sagen, fruchtbar zu machen. Und da war eben der beste Anknüpfungspunkt, dass er als dieser Harfenspieler dargestellt wird und eben auch die Bibel ihm schon viele Psalmen zuschreibt. Und auf die Weise konnte man David sozusagen von einem Krieger in eine sanftere Gestalt, die betet und Torah studiert, verwandeln. Interessanterweise hat auch die zionistische Bewegung, die ja im Gegensatz dazu Helden gesucht hat, sich nicht hauptsächlich auf David konzentriert. Also natürlich die Geschichte von David und Goliath, ja, aber man hat dann schon eher Gestalten wie Josua oder einige der Richter genommen, um die kriegerischen Helden zu finden. Vielleicht überlege jetzt gerade vielleicht, ob wirklich die rabbinische Tradition, David in der Hinsicht zu entschärfen, so stark war, dass man sich in der Gegenbewegung gar nicht mehr versucht hat, David wieder anders darzustellen. Herr Müller.
Ja, diese Erzählung von den Helden Davids, die fällt ja in die Zeit, als er praktisch als Outlaw tätig war. Da hatte er die sogenannten 30, das war also so seine Entourage, sag ich mal. Und da gibt es also eine schöne Anekdote. David hat mit seinen 30 irgendwo gelagert und hatte einen fürchterlichen Durst. Ja, und dann sind also einige von denen sind dann sofort losgelaufen, Kilometer weit, haben dann irgendwo Wasser gefunden, haben es wiedergebracht, dem David gereicht, der hat sich bedankt und hat es ausgeschüttet.
Ja, diese Geschichte spielt, genauer gesagt, auch das Wasser wird in Bethlehem geholt und wo auch, ich glaube, es sind die Philister, die da zu der Zeit sitzen, also wo die sich sehr gefährdet haben, um dieses Wasser zu holen. Und ich glaube, es ist dann nachher die Korrektur im Buch der Chronik, die sagt, dass David es ausgeschüttet hat, weil er ein schlechtes Gewissen bekommen hat, dass sie sich gefährdet haben dafür, dass sie das Wasser geholt haben. Ja, wir werden ja noch kommen zu dieser Liste der Helden Davids, die eben wahrscheinlich die Zeit Davids als Outlaw darstellt und so ein bisschen wohl als Anhängsel an das zweite Samuel-Buch gestellt worden ist. wahrscheinlich aber auch sehr alte Traditionen hat. Und da wird auch noch die interessante Frage kommen, ob es denn wirklich David war, der Goliath getötet hat. Denn in der Liste kann man auch zu anderen
Elkanah.
Folgerungen kommen. Genau, das werden wir dann auch noch sehen. Frau Fichtbauer.
Auch nur eine kleine Anmerkung. Das, was Herr Müller gerade erzählt hat, kommt auch bei Alexander dem Großen vor. Als er dann zurückkommt und durch die Wüste zieht auf dem Land, auch hat er Durst, ist er kurz vor dem Verdursten. Und genau die gleiche Geschichte gibt es da in den Biografien, ja, von
Das
Alexander.
sind wahrscheinlich solche Themen, da muss man gar nicht davon ausgehen, dass einer von dem anderen abgeschrieben hat, sondern Motive, die sich einfach weit verbreiten, um gewisse Dinge darzustellen. Ja, spannend. Ja, in den bisherigen Texten haben wir eigentlich gesehen, wie David eigentlich möglichst positiv dargestellt werden soll. Wenn wir jetzt den Text von Jochi Brandes zu Michal sehen, bekommt das Bild Davids vielleicht auch schon ein paar Flecken. Und eben im Gegensatz zum biblischen Text stellt sie auch wirklich Michal in den Vordergrund und versucht aufgrund der wenigen Verse, die uns von ihr erzählt werden, ein Bild von dieser Frau zu bekommen und irgendwo auch aus ihrer Sicht die Dinge darzustellen. Jochi Brandes, die eben sehr viel über biblische und auch sonst Frauengestalten der jüdischen Geschichte, sowohl schriftstellerisch als auch exegetisch geschrieben hat, sie hat auch einen Roman geschrieben, der heißt Das dritte Buch der Könige, wo er auch nochmal, wo sie wirklich dann mit schriftstellerischer Freiheit die Geschichte von David durch Michal nacherzählen lässt, wo sie sich dann auch manchmal rausnimmt, einfach zu sagen, das ist nicht so geschehen, wie es in der Bibel steht. Und wo sie auch im Übrigen ganz klar sagt, dass Jonathan homosexuell war. Sie lässt ihn zwar verheiratet sein und Kinder haben, aber ansonsten sagt sie das sehr klar in ihrem Roman. Aber der Text, den ich hier ausgewählt habe, der versteht sich schon als Auslegung des Bibeltextes, aber eben durchaus mit einem besonderen Blick eben auf die Frau, die natürlich in der biblischen Erzählung eher im Hintergrund steht. Ja, dazu schreibt sie. Zum ersten Mal hören wir von Michal in einem Vers, der nicht schablonenhafter klingen könnte. Und Michal, die Tochter Sauls, liebte David. Was ist schon Besonderes an der Erwähnung der Liebe eines jungen Mädchens und auch noch zu einem so anziehenden Mann wie David? Alle, ohne Unterlass, verlieben sich in David, meistens auf den ersten Blick. Also ist es völlig klar, dass sich auch unsere Prinzessin in ihn verliebt. Aber wenn man den Vers in seinem weiteren Zusammenhang liest, begreift man, dass sich in ihm eine Revolution verbirgt. Nichts weniger als das. Wenn Sie für einen Moment die Liste der Liebenden in der Bibel durchgehen, werden Sie eine überraschende Tatsache entdecken, die Ihnen beim ersten Lesen vielleicht nicht aufgefallen ist. Es ist eine Liste nur von Männern. Es gibt in ihr keine einzige Frau. Alle Liebenden in der Bibel sind Männer. Wie lässt sich diese sonderbare Tatsache erklären? War es vor 3000 Jahren nicht üblich, dass Frauen sich verliebten? Liebe und Anziehung sind grundlegende Gefühle von Männern wie von Frauen. In allen Kulturen, Zeiten und Orten. Die Art, wie sie sich ausdrücken, kann sich ändern, nicht aber ihr bloßes Vorhandensein. Frauen haben sich in den Tagen der Bibel verliebt, wie sie sich in unseren Tagen verlieben. Aber die Bibel erzählt uns nur, was für die Erzählung relevant ist. Und die Liebe von Frauen ist für nichts relevant. Wenn ein Mann liebt, ergreift er die Initiative und tut etwas. Als Jakob Rachel liebt, arbeitet er für sie 14 Jahre lang. Als Elkanah Hannah liebt, gibt er ihr Geschenke. Als Amnon Tamar liebt, vergewaltigt er sie. Zu der Geschichte in 2 Samuel 13 kommen wir noch. Jeder Mann verhält sich anders, wenn er liebt. Die Hauptsache ist, dass es die Handlung voranbringt. Aber wenn eine Frau einen Mann liebt, geschieht nichts. Sie liebt nicht. Was macht das schon für einen Unterschied? In der patriarchalischen Welt wählt eine Frau ihren Mann nicht. Ihr Vater gibt sie dem, der für sie einen Brautpreis zahlt. Wenn er ein guter Vater ist, wird er noch einige Kriterien berücksichtigen, die ihr ein annehmbares Leben sichern. Nur wenn er ein guter Vater ist. Die Entscheidung liegt bei ihm. Niemand wird dem Vater sagen, wem er seine Töchter geben soll. Sie sind sein Besitz und er hat das Recht, sie an den Meistbietenden zu verkaufen. Michal ist die einzige Frau, von deren Liebe die Bibel ausdrücklich schreibt. Und die Bibel schreibt Dinge nicht einfach so. Wenn sie sich die Mühe macht zu erzählen, dass Michal liebt, können wir sicher sein, dass dies für die Handlung relevant ist. Und Michals Liebe ist tatsächlich relevant für die Handlung. Sehr, sehr relevant für die Handlung. Liebe braucht Paare, keine Dreiecke. Wenn man in einer Liebesgeschichte oder im Leben auf drei Seiten stößt, sind Probleme zu erwarten. Wie im Theater bei einem Revolver im ersten Akt. Und genau dies geschieht in unserer Liebesgeschichte. Drei Seiten, drei Helden. Die Liebende, der Vater, der Geliebte. David ist der große Geliebte der Bibel. Dies ist seine hervorstechendste Eigenschaft. Alle lieben ihn. Alle außer Saul. Das ist es jedenfalls, was uns die Erzählung bereits zu Beginn sagt. David ist geliebt, Saul ist bedroht. David hat Erfolg, Saul hat Angst. Gott ist mit David, Sauls Angst wächst. Sauls Gedanken werden uns dreimal enthüllt. Einmal zu Beginn der Handlung und noch zweimal in ihrem Fortgang. Wie ein Refrain, den man immer wieder und wieder und wieder singen muss. Und Saul sagte, möge nicht meine Hand an ihm sein, möge die Hand der Philister an ihm sein. Und Saul sagte, ich werde sie ihm geben und sie wird ihm zur Falle sein und die Hand der Philister wird an ihm sein. Und Saul beabsichtigte, Entschuldigung, er muss David heißen, David durch die Hand der Philister fallen zu lassen. Saul schlägt David vor, in den Krieg gegen die Philister zu gehen, als Gegenleistung für Merav, seine älteste Tochter. Die Antwort ist erstaunlich in ihrer Bescheidenheit. Ich sage erstaunlich, denn selbst die, die David schätzen und an ihm eine Fülle guter Eigenschaften finden, müssen zugeben, dass Bescheidenheit nicht zu ihnen gehört. Aber der Hauptgrund, der mir Davids Bescheidenheit verdächtig erscheinen lässt, zeigt sich im weiteren Verlauf, als Saul ihm ausdrücklich sagt, dass der Krieg gegen die Philister den Brautpreis ersetzt und nicht zu ihm dazukommt. Als David hört, dass er für die Prinzessin nicht den für Prinzessinnen üblichen Brautpreis zahlen muss, vergisst er seine Demut in einem Augenblick und stürzt sich mit Freude auf die Aufgabe. Eine kleine Zwischenfrage, können Sie hören? Denn ich bekomme hier die Nachricht, dass es Schwierigkeiten gibt. Ist in Ordnung? Okay.
Bisschen stockend manchmal.
Ja, weil ich sehe auch, dass immer mal wieder Kameras ausgeschaltet werden. Und, aber okay, solange Sie mich hören können, jetzt im Moment reicht das ja. Was auch immer wir über Davids Bescheidenheit denken, nicht in ihr liegt die Erklärung für das Scheitern von Sauls Plan. Das Geschäft mit David kommt nicht zustande wegen der verblüffenden Tatsache, dass Merav bereits einem anderen Mann gegeben wurde, der Adriel aus Mechola genannt wird. Die beste Erklärung, die ich für die merkwürdige Verheiratung Meravs kenne, ist meiner Meinung nach in der literarischen Gestalt unseres Dreiecks verborgen. Die Erzählung David-Saul-Merav wurde nach der Gestalt der Erzählung Jakob-Laban-Rachel gebildet. Und wie die ursprüngliche Erzählung eine weitere Seite hat, Lea, die das Dreieck zum Viereck macht, so ist es auch in unserer Erzählung. Vielleicht ist Merav der Überrest einer ausgedehnteren Erzählung, nach der David zwei Frauen heiratete. Diese Vermutung wird durch einen kurzen, versteckten Vers gestärkt, der im weiteren Verlauf auftaucht. Saul sagte zu David, mit zweien sollst du dich mir heute verschwägern. Wird im ersten Akt als flachliterarische Heldin dargestellt. Nur eine Eigenschaft hat sie, Liebe. Sie betritt die Bühne als Verliebte und verlässt sie als Verliebte. Dazwischen tut sie nichts. Diese Prinzessin weiß nur zu lieben. Und Michal, die Tochter Sauls, liebte David. Und es wurde Saul gesagt. Und die Sache war in seinen Augen recht. Und Saul sagte, ich werde sie ihm geben, und sie wird ihm zur Falle sein. Und die Hand der Philister wird an ihm sein. Und Saul sagte zu David, mit Zweien sollst du dich mir heute verschwägern. Und die Sache war recht in den Augen Davids, sich mit dem König zu verschwägern, und die Tage waren noch nicht voll. Und David schlief und ging, er und seine Leute, und schlug 200 Mann der Philister. Und David brachte ihre Vorhäute in voller Zahl zum König, sich mit dem König zu verschwägern. Und Saul gab ihm seine Tochter Michal zur Frau. Und Saul sah und wusste, dass der Ewige ist. Und Michal, die Tochter Sauls, liebte ihn. Wie reagieren die beiden anderen Seiten des Dreiecks auf Michals Liebe? Der Vater ist glücklich, aber nicht wegen der Enkel, die ihm geboren werden können, wo der vorgesehene Schwiegersohn vor ihm Gefallen findet, sondern aus einem ganz anderen Grund. Endlich fand sich eine Falle, die seinen Feind zu Fall bringen wird. Und es ist ihm gleichgültig, dass diese Falle seine Tochter ist. Er denkt überhaupt nicht an sie. Ob sie darüber hinwegkommen wird, was sie empfinden wird, wie sie wird weiterleben können, wenn ihr bewusst werden wird, dass ihr Herzensgeliebter ihretwegen starb. Saul denkt über solche Kleinigkeiten nicht nach. Ihm ist wichtig, dass David stirbt. Das ist das Einzige, das ihn beschäftigt. So haben wir eine herzzerreißende Liebesgeschichte, wie die Bibel sie liebt. Auf der einen Seite befindet sich eine arglose, verliebte Prinzessin und auf der anderen Seite ihr Vater, der ihre Liebe für seine Bedürfnisse ausnutzt. Sehr schnell jedoch wird uns klar, dass das Drama noch viel schwerwiegender ist, als wir dachten. Denn auch der Geliebte, die dritte Seite im Dreieck, der unserer Prinzessin ewige Liebe geben oder zumindest Zuneigung für sie empfinden sollte, sieht in ihr einen Gegenstand, den er für seine Bedürfnisse ausnutzen kann. Wie der Vater, genau wie der Vater. Und die Sache war recht in den Augen Davids, sich mit dem König zu verschwägern. Nicht Liebe, nicht Zuneigung, nicht einmal Begierde. Überhaupt kein Gefühl hat David für Michal. Nur eines ist ihm wichtig, Schwiegersohn des Königs zu sein. Michal ist die Leiter, die es ihm ermöglicht, auf sicherem Weg in den Palast zu klettern und zu einem Mitglied der Königsfamilie zu werden. Jetzt ist das Dreieck vollständig und auf seinen drei Seiten fest gebaut. Zwei Männer und eine Frau. Der erste Mann will den zweiten töten. Der zweite Mann will zur Familie des ersten gehören. Und dazwischen, zwischen den beiden, steht eine junge Frau, die nicht auf die Idee kommt, dass die wichtigsten Männer in ihrem Leben, ihr Vater und ihr Geliebter, die sie lieben und schützen sollten, sie als Mittel für ihre Bedürfnisse benutzen. Der Vater sieht in ihr eine Falle. Der Geliebte sieht in ihr eine Leiter. Willst du die Prinzessin? Winkt Saul verführerisch. Bring mir einen kleinen Brautpreis, wirklich etwas ganz Unbedeutendes. Ein Paket mit 100 Vorhäuten der Philister. Und die Sache ist abgemacht. Kein Problem für mich, denkt David und macht sich auf den Weg. Saul stellt sich in seiner Fantasie bereits die prächtige Beerdigung vor, die er dem verehrten Helden ausrichten wird, nachdem die rücksichtslosen Philister sich weigern werden, ihm freiwillig ihre Vorhäute zu geben. Aber David kehrt in den Palast zurück, froh und glücklichen Herzens, in seinen Händen das versprochene Paket. Und in ihm, unglaublich, nicht 100 Vorhäute, sondern 200. Damit endet der erste Akt unserer Erzählung mit den drei Seiten. Der Geliebte bekommt die Prinzessin. Der Vater dreht durch vor Angst. Die Liebende liebt weiter. Das ist das Einzige, was sie zu tun weiß. Wie beschränkt ist sie? Im zweiten Akt ist Michal schon nicht mehr die flache Persönlichkeit, die wir kennengelernt haben. Sie verwandelt sich von einem Mädchen ohne Persönlichkeit das nur zu lieben weiß, in eine starke, geschäftige Frau. Michal begreift, was David nicht begreift. Saul plant, ihn zu töten. Und dieser Überschuss an Einsicht, wie es unsere weisen seligen Angedenkens formulieren, führt zu einem spannenden Umbruch in der Persönlichkeit der beiden. Im ersten Akt war David geschäftig und Michal passiv, während er sich jetzt durch unvergleichliche Passivität auszeichnet und sie einen wohlüberlegten Plan zur Ausführung bringt, der von Kaltblütigkeit, Mut und Einfallsreichtum zeugt. Wie kamen sie an diese Eigenschaften? Es stimmt, dass einige Jahre vergangen sind, aber man kann sich schwer vorstellen, dass aus einem bedeutungslosen Mädchen eine so starke Frau hervorgehen kann. Michals beeindruckende Persönlichkeit kommt nicht aus dem Nichts. Die Anlagen dazu befinden sich bereits im ersten Akt, nur dass sie dort unter einem Verb verborgen sind, das so banal klingt: lieben. Und Michal, die Tochter Sauls, liebte David und es wurde Saul gesagt. Es steht nicht geschrieben, wer es Saul sagte, aber es ist klar, wo die Information herkommt. Michal sorgte dafür, dass ihr Vater von ihrer Liebe zu David hörte. Michal spielt auf dem Spielplatz der Männer. Sie liebt einen Mann und beschließt, ihn zu bekommen. Nur eines kann sie nicht tun wie die Männer: ihn zum Mann nehmen. Um ihren Herzensgeliebten zu bekommen, muss sie hinter den Kulissen ihren Vater aktivieren. Und am besten ist es, wenn er nicht weiß, dass sie ihn aktiviert, denn das widerspricht den Spielregeln. Man kann über die weiblichen Manipulationen, die Michal an Saul verübt, die Nase rümpfen. Aber was für eine Wahl hatte sie? Ihre Hände waren gebunden. Sie konnte nicht zu Ishai, dem Vater Davids, gehen und ihm einen Brautpreis anbieten. Die Männer können in der patriarchalischen Welt offen nehmen, was Frauen nur durch Manipulationen erlangen können. Michal des zweiten Akts ist dieselbe Michal wie die des ersten Akts. Im ersten Akt verkleidet sie sich als verwöhnte und tatenlose Prinzessin, während sie im zweiten Akt die Verkleidung ablegt und sich in ihrem ganzen Einfallsreichtum zeigt. David steigt nicht selbst aus dem Fenster. Michal lässt ihn wie einen Gegenstand hinab. Im ersten Akt war sie sein Gegenstand. Jetzt ist er ihr Gegenstand. Aber nicht ein Gegenstand, den man ausnutzt, sondern ein Gegenstand, den man rettet. Michal hört nicht auf, tätig zu sein. Sie gibt sich nicht mit Davids Rettung aus dem Palast heraus zufrieden, sondern entwirft einen wohlüberlegten Plan, der ihm Fluchtzeit garantiert und die Gefahr, dass die Soldaten ihres Vaters ihn fassen, verringert. Und Michal nahm die Teraphim, legte sie auf das Bett, ein Geflecht aus Ziegenhaar auf das Kopfende und deckte es mit einem Kleid zu. Als Sauls Gesandte hineinstürmen und verlangen, dass David mit ihnen komme, weist Michal ruhig auf das aufgeblähte Bett hin und berichtet ihnen mit Bedauern von seiner Krankheit. Die rücksichtsvollen Gesandten warten, dass der Kranke sich erholt, bis Saul von der Lage erfährt und ihnen, wahrscheinlich mit großem Geschrei, erklärt, dass ein Tötungsbefehl auch an Kranken vollstreckt werden kann. Erst dann, als sie zum zweiten Mal an Davids Bett kommen, wird die Täuschung aufgedeckt. Warum hast du mich so betrogen und meinen Feind weggeschickt, sodass er flieht? Schreit der zornige Saul Michal an. Meinen Feind, sagt er, nicht deinen Geliebten, nicht deinen Mann, nicht den Mann deines Lebens. Meinen Feind. Nicht nur Michal ist in beiden Akten dieselbe Michal, auch Saul ist derselbe Saul. Nichts hat sich in ihm geändert. Michal war und bleibt in seinen Augen ein Gegenstand, ein Gerät, ein Mittel. Nicht Mensch, nicht Tochter. Michal gefährdet ihr Leben, um David zu retten. Sie weiß, dass Saul in der Lage ist, ihr Schaden zuzufügen. Darum sagt sie zu ihm, dass David sie bedroht hat. Auch Jonathan gefährdet sein Leben, um David aus dem Palast heraus zu retten. Aber Michals Opfer ist größer. Sie zieht es vor, dass ihr Mann ohne sie lebt, als dass er gar nicht lebt. Ich kenne in der Bibel kein anderes Opfer aus Liebe, das diesem gleichkommt. Selbst Jakob, der große Liebende der Bibel, der 14 Jahre seines Lebens für seine Geliebte opferte, tat dies, um mit ihr zu leben, während Michal bereit ist, ihr ganzes Leben zu opfern, um einen geliebten Mann zu retten, mit dem sie nicht wird leben können. Gibt es eine altruistischere Liebe als diese? Ja, Fortsetzung folgt in den folgenden Kapiteln, in denen Michal erwähnt wird, wenn wir dann auch der Analyse von Jochi Brandes weiter nachgehen. Frau Fichtbauer.
Ich wundere mich, dass die Autorin sich wundert, wie sich Michal entwickelt. Sie ist ja doch eine Liebende. Und als solche kennt sie viele Tricks und viele Möglichkeiten, ihre Liebe zu leben. Also das ist für mich jetzt nichts Besonderes. Liebe macht erfinderisch. Das Erste. So, und zweitens, Entschuldigung, in meiner Bibel steht in 1821 nichts von zwei Frauen, sondern in zwei Jahren. Ich habe das nirgendwo gefunden, und 1821.
Jahre steht nicht im hebräischen Text. Im hebräischen Text heißt es einfach mit Zweien, und sollst du nicht mehr. Also es ist nicht eindeutig, dass eine Frau ist. Die Übersetzung, die sie haben, ist in dem Falle interpretierend und hat versucht, etwas zu machen mit diesem schwierigen Wort. Da kann es natürlich passieren, dass dann gar nicht mehr nachvollziehbar ist, welche Möglichkeiten der hebräische Text offen hat.
So, eine weitere Frage. Warum wird die Tochter, sollte dem Saul, zum Verhängnis werden? Ist der denn dumm, weil er glaubt, David wird zu den Philistern gehen und sagt, lasst euch beschneiden, und jetzt gebt mir mal eure Vorhäute. Es ist doch klar, David war immer erfolgreich in allen Schlachten. Ja, und das konnte doch Saul wissen, dass der also nicht sagt, gebt mir eure Vorhäute, sondern dass er sie alle erschlägt. Ja, und dann kann er zur Tat schreiten. Also ich wundere mich.
Da ist sicher was dran, dass Saul offensichtlich davon ausgeht, dass es David nicht schaffen wird, 100 Philister zu besiegen. Das ist nach dem, was wir bisher gehört haben, eigentlich nicht zu erwarten. Das kann man ja, Saul ist ja eh schon jemand, der ziemlich deprimiert, von Gott verlassen etc. ist. Also offensichtlich funktioniert auch sein logisches Denken nicht mehr so sehr. Also im Grunde genommen kann es wirklich nicht überraschen, dass es David gelingt, die Vorhäute einzusammeln. Dass dieser Plan fehlschlägt. Was Sie am Anfang sagten, also dass Liebe erfinderisch macht, wäre sicher auch ein Argument, das man gut bringen kann. Ich glaube, was Jochi Brandes hier wichtig ist, ist zu sagen, dass wir uns nicht täuschen lassen sollten, dass Michal am Anfang eigentlich völlig naiv war oder eben nur verliebt war und noch gar nicht in der Lage war, sozusagen ihre Pläne durchzuführen, sondern dass sie das von Anfang an macht, aber das eben nur per Manipulation geht. Und das ist wirklich, also auch wenn man sich die Geschichten der Erzmütter ansieht, die erreichen eigentlich auch alles, was sie erreichen, nur durch Manipulation. Das ist genau dieses Problem der patriarchalischen Gesellschaft, dass wenn Frauen direkt sagen, was sie wollen oder gerade was sie nicht wollen, das meist nicht gut ausgeht. Das klassische Beispiel dafür ist im Esther-Buch die Königin Vashti, die zum König sagt, ich komme nicht zu dir, und die mindestens ihr Königtum und vielleicht sogar ihr Leben dabei verliert. Und ihre Nachfolgerin Esther weiß, die ganze Sache eben ein bisschen eleganter zu lösen, um zu ihrem Ziel zu kommen. Brigitte.
Ja, ich finde diesen Text gut. Was mich etwas stört, und gerade wenn ich auf das Ende sehe, wo sie ja diese große Kraft dieser Liebe nochmal hervorhebt, dass sie die am Anfang so klein macht. und eben sagt, da verkleidet sie sich als, oder ja, als verwöhnte, tatenlose Prinzessin. Sie ist eben eine Frau und hat nicht viel zu tun und es gibt nicht viel über sie zu erwähnen. Aber ich finde, man kann auch am Anfang, dass sie überhaupt, dass ihre Liebe überhaupt erwähnt wird, man kann es auch einfach als Kraft auch da schon schätzen, in meinen Augen, ohne da noch irgendwelche, das irgendwie klein zu machen. Die ist auch am Anfang, sonst wird es ja gar nicht erwähnt, ist diese Kraft schon groß und das entfaltet sich dann erst im Laufe der Zeit. Das ist nur so eine Kleinigkeit, die mich da ein bisschen gestört hat.
Der Meinung ist sie sicher auch. Ich glaube, sie stellt das so ausführlich dar, wie flach Michal wirkt, weil das der oberflächliche Ausdruck, Eindruck ist, den man gewinnt, wenn man den Bibeltext eben nicht mit auf Frauen ausgerichteten Ohren liest. Und ich glaube, darum stellt sie das, um dann nachher umso stärker zu machen, dass durchaus schon Hinweise da sind auf das, was von Anfang an in ihr drin steckt.
Ja.
Aber es ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache, was einem literarisch besser gefällt. Frau Dankowski.
Ja, an die eigentliche Michal kommen wir ja sowieso nicht ran, aber das ist eine ganz spannende Darstellung auch, die ja sicherlich auch auf eine bestimmte Aussage hin zielt. Und ich würde es auch, halte es eigentlich auch für naheliegend zu sagen, dass diese Michal durchaus eben eine Initiative ergreift, und zwar mit den berühmten Waffen einer Frau, sage ich jetzt mal, also dem, was Frauen in so einer Gesellschaftsform zur Verfügung steht. Das finde ich schon sehr plausibel, also auch in der Interpretation plausibel, dass sie ihre Botschaft ja platziert. Und also eigentlich wirkt ja sozusagen auch raffiniert und ausgesprochen clever vom Ergebnis her, weil die anderen Beteiligten in dem Dreieck natürlich meinen, dass sie im Grunde genommen die Initiative haben und über sie bestimmen können, und recht eigentlich passiert das nicht. Das, was ich jetzt am Rand jetzt doch so ein bisschen unklar fand, ist diese Rolle der Merav. Also wenn ich mich jetzt in Saul hineinversetze, als Vater und als Monarchen, sage ich jetzt mal, auch mit ihm beschrieben, vielleicht eine Erbmonarchie aufzubauen, dann sind auch für ihn, wie für jeden anderen Vater, natürlich Töchter das Kapital. Ne? Also denkt man ja ganz schon fast an Maria Theresia mit ihren vielen Kindern, nicht? Also heiraten und herrschen. Also und gleich zwei. Also irgendein Interesse muss er ja auch gehabt haben, sage ich mal, diesen Waffenträger oder eben jetzt vielleicht auch Kriegsherrn, Kriegshelden. Aber mit einer Tochter zu beglücken, aber dass er nur gleich zwei kriegen soll, halte ich jetzt irgendwie für taktisch wenig nachvollziehbar.
Das ist ja auch nur eine Option, die Jochi Brandes herbringt, um eben die Parallele zu der Geschichte von Jakob, Rachel und Lea zu bringen. In der Erzählung hier selber ist es vielleicht wirklich nicht das Allernaheliegendste. Und sie sagt ja auch, sie kennt keine bessere Erklärung. Es bleibt etwas Merkwürdiges an dieser Geschichte von Merav, die mit jemandem anderen verheiratet wird. Und vielleicht könnte man sogar auch eher sagen, dass Michal dafür gesorgt hat, damit eben sie David bekommt und nicht mehr Raaf. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. In ihrem Roman stellt Jochi Brandes das so dar, dass Merav eben wirklich in diesen anderen Mann, in Adriel, verliebt war und die beiden Schwestern das eben gemeinsam organisieren, dass jede den Mann bekommt, den sie haben möchte. Das ist dann natürlich, das ist schon literarische Freiheit natürlich, aber
wäre auch ein schönes.
Ja. Herr Haller.
Ja, also ich bin ganz dankbar für diesen Text, dass Sie den gebracht haben. Ich ihn wirklich ganz großartig finde in seiner Auslegung dieser ganzen Geschichte. Also war regelrecht elektrisiert davon, weil ich, als ich den biblischen Text das erste Mal gelesen habe, das war vor ein paar Jahren oder so, habe bisher nicht viel Samuel-Bücher gelesen, da habe ich instinktiv und unbewusst gedacht, also irgendwas muss das zu bedeuten haben, dass da so gesagt wird, Michal liebte David. Ich habe mir gefragt, was kommt denn jetzt? Das ist doch irgendwie, steht das nicht ohne Grund da? Und das ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, mir fallen die Schuppen von den Augen.
Ja, es wird ja auch noch interessant mit Michael weitergehen. Sie wird zwar nie eine Hauptrolle spielen, aber doch an entscheidenden Stellen nochmal auftreten und da zu sehen, wie man das interpretieren kann, wird sicher auch nochmal spannend werden. Herr Müller.
Ja, ich glaube, dass ich jetzt eine Frage vorab nehme, weil ich wollte gerade darauf kommen, als die Lade zurückkam und David davor rumtanzte, hat sich ja die Michael fürchterlich aufgeregt.
Ja.
Was waren eigentlich die Konsequenzen daraus?
Die Bibel
Ich weiß
sagt,
es nicht
und
mehr.
Michal, die Tochter Sauls, hatte bis zu ihrem Tod kein Kind. Das ist, dass sie sozusagen, weil sie über David gespottet hat und
Ach
ihn
so.
verachtet hat, dass sie
Also.
da darum kein Kind bekommt. Das ist
Ah
die
ja.
biblische Aussage. Natürlich, das ist eben einer der Höhepunkte der Geschichte von Michal, wo man sich natürlich auch fragen muss, was ist aus dieser Liebe geworden, dass sie jetzt zürnt über David, der tanzend die Bundeslade nach Jerusalem
Ja.
bringt. Also da, von daher sage ich ja, Fortsetzung folgt. Da ist natürlich noch einiges zu sagen. Frau Fricke.
Ja, aber da möchte ich einwenden. Wir wissen ja nicht, wo die Michal das gesagt hat, aber mit Betseba, da ist die Geschichte kennen wir ja alle, dass David mit ihr was begonnen hat und ihren Mann, den Uria, dann sozusagen, weil ein Kind unterwegs war, bei ihr gezwungen hat, nochmal nach Hause zu kommen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass dann verstanden wird, er hat das Kind gezeugt und nicht ich. Also ich, nicht ich, David.
Ja.
Und der Urial ist aber so ein treuer Diener für den David, weil die irgendwie auch die Bundeslade verteidigen müssen in den Toren. Und er schläft diese Nacht, wo er aus dem Feld kommt, nicht zu Hause, sondern in dem Tor. Und dann setzt ihn der Saul wieder zum, Quatsch, der David wieder zum Krieg ein, sodass dann auch herauskommt, das ist sein Kind und das wird ja auch sterben. Nur da geht es halt auch um die Bundeslade. Und möglicherweise, jetzt spinne ich mal weiter den Roman, wenn die Michal das wusste, dann wird die sauer gewesen sein darauf, dass er einmal hinter der Bundeslade hertanzt und einmal den Nebenbuhler opfert sozusagen. Das, der hat schon Geschmäckle, wie die Schwaben sagen. So.
Ja, Sie sind eingeladen, einen neuen Roman mit diesem Faden zu schreiben.
Gebe ich an Frau Jünger gerne weiter. Die kann das, ich nicht.
Aber zu dem, Tamara, zu dem Thema Roman, es gibt, finde ich, einen sehr schönen Roman von Grete Weil, Der Brautpreis, der genau das thematisiert, der erzählt aus der Perspektive von Michael. Ganz spannend.
Ja, ich wollte
Ja,
noch,
das.
aber habe ich noch, ja, es gibt schon den Roman, einen ganz bösen, von Stefan Heim, der König David Bericht. Kennen Sie den?
Ich habe den noch nicht gelesen, aber ich habe vermutet, dass da auch einige solche kritischen Sachen sind. Also da hätten wir schon
Oh
mal zwei Romane, die sich noch lohnen würden, darauf
das
einzugehen.
ist ja. Er hat ja auch geschrieben, Gewalt am Davids Königs. Hof oder so ähnlich. Stefan Heim,
Ich glaube, das ist dieser, der König David Roman. Ich
ja.
glaube, das
Ja.
ist dieser. Ja.
Ach so, kann sein.
Co.
Ja, ich bin auch, ich wollte sagen, ich bin eigentlich gespannt nach der Folge, weiteren Folge, weil ich habe bei Steinsaltz gelesen, ja, in seiner Bücher über Biblical Images, wie er über Michal schreibt und eigentlich, wie, da kommen noch zwei Versen und Passagen über Michal und er, so wie ich das kurz gesagt so verstehe, ist sie eigentlich ein bisschen, dann wird sie dann eine tragische Figur, weil sie später nicht mehr die ist, die sie eigentlich gewesen ist. Ne? Sie wird ein bisschen gelassen und ja, sie hat ihr Herz und ihre Emotionen und die Lebendigkeit, die haben ihr verlassen, schreibt er. Also ich lese nur die Zusammenfassung. Und über Saul schreibt er, eigentlich war er nicht geeignet als König von vornherein und David wohl, schreibt er. Was So mal kurz gesagt. Also ich
das
bin
ist natürlich
gespannt,
eine
was
sehr
noch kommt.
traditionelle Auslegung, die es mit David gut meint.
Ja, okay.
Ja,
wollte ich nur
Lisa,
sagen.
wir haben noch Fortsetzungen zu Michael.
Darum.
Nicht beim nächsten Mal, denn dann kommen Kapitel, wo sie nicht vorkommt, aber nach der Sommerpause wird sie dann nochmal wieder auftreten. Herr Haller, hatten Sie noch eine weitere Frage oder war die Hand oben? Okay. Frau Wichtbauer auch noch, dann haben wir, glaube ich. Gut, dann ja, sind wir, glaube ich, zu einem guten Abschluss auch mit der Geschichte von Michael gekommen. Und nächstes Mal geht es dann eigentlich nochmal um die verschiedenen Etappen der Flucht Davids vor Sauls und den durchaus nicht angenehmen Dingen, die dabei passieren. Gut, dann wünsche ich eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.
Danke.